3, 2, 1. Willkommen bei Schlecht beraten. Ich bin, wie immer und heute auch noch, Marco Kovic.
Und ich bin Dennis Ufer.
Schön, dass ihr zu uns gefunden habt, zurückgefunden oder zum ersten Mal bei uns seid. Schlecht beraten könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, am besten auf Apple Podcasts. Und wenn ihr uns ein großes Lächeln ins Gesicht zaubern möchtet, dann könnt ihr uns 5 Sterne hinterlassen auf Apple.
Ein noch größeres Lächeln ins Gesicht zaubert mir aber ein kleiner Beitrag oder vielleicht noch ein größerer Beitrag auf patreon.com/schlechtberaten.
In der heutigen Folge reden wir über Long-Covid. Das Phänomen, dass Covid-19 auch nach überstandener akuter Krankheit vielen Menschen zu schaffen macht. Wir wollen verstehen, was hat es damit auf sich, was sind die Symptome, die Krankheitsbilder, und was wissen wir noch nicht?
Ja, wer regelmäßig die gleichgeschalteten Mainstream-Medien liest, der wird nicht um das Thema Long-Covid herumgekommen sein. Das ist dort allgegenwärtig.
Long-Covid ist tatsächlich ein medialer Dauerbrenner, kann man sagen. Circa seit Mitte des letzten Jahres. Wenn man zum Beispiel bei SRF, beim Schweizer Radio und Fernsehen, nach Long-Covid sucht, sieht man über 300 Artikel mit dem Thema und über 80 Beiträge im Fernsehen und Radio. Fast täglich kommt da was. Die Berichte, die veröffentlicht werden, tragen dann Titel wie Long-Covid – Jugend schützt nicht vor Langzeitfolgen. Long-Covid – Das Virus, das bleibt. Jeder vierte von Long-Covid betroffen. Covid-Langzeitfolgen – Den Kampf gewinnt man nur gemeinsam. Diagnose Long-Covid, das Leiden der Langzeitpatienten.
Das klingt für mich teilweise wie ganz spannende Krimi-Titel.
Es ist tatsächlich sehr emotional, sehr menschlich. Es sind oft Reportagen über Betroffene. Und wenn man das so sieht, liest, hört, ja, da hat man wirklich viel Mitleid mit den Menschen. Die leiden tatsächlich.
Genau, das Leid ist sicher da und das wollen wir auch nicht in Frage stellen. Dennoch, mit dem Stichwort Krimi wollen wir uns ein bisschen mit der Frage auseinandersetzen, was hat es mit Long-Covid auf sich, woher kommt das, was sind die Ursachen, was sind die Symptome und was sagt uns die Wissenschaft aktuell zu diesem Phänomen?
Lass uns einsteigen, Dennis, mit der Frage, woher denn die Diagnose Long-Covid, das Krankheitsbild Long-Covid stammt. Denn das ist sehr, sehr interessant. Es gibt eine Studie, die das sehr schön nachzeichnet. How and Why Patients Made Long Covid von Felicity Callard und Elisa Perego, die im Januar 2021 erschienen ist. Long Covid ist sehr speziell, was die Genese angeht. Und zwar wurde das Krankheitsbild, wurde der Begriff selber von den Betroffenen definiert. Also nicht von Ärztinnen, sondern von Menschen, die daran leiden.
Das macht die ganze Geschichte natürlich nicht einfacher, denn jeder Patient, jede Patientin hat seine eigene Geschichte, sein eigenes Erlebnis mit Covid-19. Und wenn man den Betroffenen die Definition einer Krankheit überlässt, dann entsteht unweigerlich ein riesiger Sammeltopf von Symptomen. Mhm. Und da die Symptome hinauszupflücken, die auch wirklich auf Covid zurückzuführen sind, ist gar nicht so einfach.
Ganz konkret im Detail ist Long-Covid auf Twitter entstanden, wie so vieles heutzutage.
Eine Twitter definiert unsere Realität.
Ja, genau. Die Twitter-Nutzerin Elisa Perego, eine Archäologin, hat im Mai 2020 den Hashtag Long-Covid zum ersten Mal benutzt, um ihr Leiden zu beschreiben, um einen Begriff dafür zu finden. Dieser Hashtag hat dann rasch ein Publikum gefunden, ging mehr oder weniger viral und viele Menschen, die ähnliche Symptome haben, die ein ähnliches Leiden haben, haben den Hashtag dann weiterverwendet. Diese Online-Diskussion, dieser Online-Diskurs über Long-Covid ist dann in die Medien übergeschwappt. Die Medien haben teilweise sehr emotional darüber berichtet, hey, shit, Covid ist noch schlimmer, als wir gedacht haben. und jetzt langsam diffundiert Long-Covid in die wissenschaftliche Literatur. Jetzt wird das wissenschaftlich untersucht.
Also für diejenigen, die sich nicht mehr gut an die Zeiten vor Twitter erinnern können. Früher, damals, war es mal so, dass Patientinnen und Patienten zu ihren Ärztinnen gingen, ihre Symptome schilderten, diese sich dann austauschten mit anderen Berufskollegen und am Schluss, was auch immer das Krankheitsbild, mal irgendwann den Weg in die Fachliteratur fand und vielleicht irgendwann später die Medien ein Interesse daran fanden. Hier beginnen wir am Schluss und enden am Start.
Was sind denn nun die Symptome von Long-Covid? Wir haben uns die Literatur angeschaut und zwei aktuelle Studien gefunden, die beide im März 2021 in Nature Medicine erschienen sind. Zum einen Attributes and Predictors of Long-Covid von Carol Suter et al. Und zum anderen Post-Acute COVID-19 Syndrome von Ani Nalbandian et al. Wie haben Sie dort Long-Covid mal grundsätzlich definiert? Long-Covid oder das Post-Acute COVID-19 Syndrome sind Symptome oder Komplikationen, die nach mehr als 4 Wochen nach einer COVID-19-Erkrankung auftreten.
Das ist das eine noch immer sehr weit gefasste Definition. Das heißt, grundsätzlich nach dieser Definition können alle Symptome, die nach, und hier haben wir wieder Korrelation versus Kausation, also das heißt nur nach Covid-19 auftreten. Das heißt, es könnten auch Symptome sein, die überhaupt nicht auf Covid-19 zurückzuführen sind, aber aus irgendeinem Grund nach der Covid-19-Erkrankung aufgetreten sind.
Die konkreten Symptome, die dann aufgezählt werden, die auch in Studien erfasst wurden, sind Müdigkeit, sehr weitgehende Müdigkeit, Kopfschmerzen. Dennis, du als Arzt, korrigierst mich, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Dyspnoe. Was ist Dyspnoe?
Dyspnoe ist einfach ein schlaues Wort für Atemnot oder Atembeschwerden. Also etwas, das man gut sich vorstellen kann, dass das nach einer Covid-19-Erkrankung vielleicht persistiert, da das schließlich auch eine Lungenerkrankung ist.
Dann gibt es noch ein zweites kompliziertes Wort, Anosmie.
Auch das ein schlaues Wort für etwas Simples, das ist einfach der Verlust des Geruchssinns.
Und zuletzt tritt auch häufig Husten bei Long-Covid-Betroffenen auf.
Gemäß diesen Studien soll die Prävalenz, also die Häufigkeit dieser Symptome bei Menschen, die Covid-19 hatten, irgendwo im Bereich unter 5% sein. Das mag den einen oder anderen vielleicht erstaunen, da wir in den Medien doch auch andere Berichte sahen. In der Schweiz am Universitätsspital Zürich wurde eine Studie durchgeführt, zum Beispiel durch ein Team um Milo Puhan, die Patienten befragt hatten, die in der frühen Phase der Pandemie Covid-19 durchgemacht haben. Und dort wurde eine Prävalenz von solchen Long-Covid-Symptomen von um die 25% geschätzt.
Krass, wie kommt denn dieser Unterschied zustande?
Das ist natürlich hier die große Frage. Das Problem an dieser Umfrage ist, da wird in der Studie schon beschrieben, es wurden alle kontaktierbaren Patientinnen und Patienten befragt, erstens. Das heißt, sie hatten wohl nicht die Kontaktdaten oder konnten nicht alle kontaktieren, die vielleicht zu kontaktieren gewesen wären. Dann muss man berücksichtigen, dass in der ersten Welle bei weitem nicht alle getestet wurden, sondern nur jene mit Symptomen. Und ganz früh war es sogar so, dass man nur jene testete, die Symptome hatten, die möglicherweise hospitalisationsbedürftig waren. Das heißt grundsätzlich nur ein kleiner Anteil der schwerer Betroffenen. Und ich glaube, der dritte wichtige Punkt ist, dass bei solchen Umfragen, die ja freiwillig sind, die Patientinnen und Patienten, die Symptome haben, viel eher dazu neigen, auch die Umfrage zu beantworten, als jene, die keine Symptome haben.
Die Stichprobe dürfte also in der Studie der Uni Zürich verzerrt sein.
Da kann man davon ausgehen, ja.
Ein sehr zentraler Punkt in den Studien, auf die wir uns beziehen von Nature Medicine, ist, dass es unterschiedliche Arten von Langzeitfolgen von Covid geben kann. Zum einen wird beschrieben, es gäbe sogenannte subacute or ongoing symptomatic COVID-19. Es gibt also Menschen, bei denen die COVID-19-Erkrankung ziemlich viele Wochen andauert, aber nicht so krass akut ist wie am Anfang. Und dann gibt es aber noch die speziellere Gruppe von Chronic or Post-COVID-19 Syndrome, wo es eben um Symptome geht, die nicht einfach COVID-19 sind. Und das sind auch nicht Symptome wie Langzeitschäden, zum Beispiel an der Lunge, am Herz-Kreislauf-System oder neurologische Schäden, die COVID-19 verursachen kann.
Und da wird es natürlich schon wieder komplizierter, hier bei der Einordnung. Wir können uns alle gut vorstellen, eben Symptome mit der Lunge, mit dem Atmen. Da fällt es uns nicht schwer nachzuvollziehen, dass das vielleicht auch eine längerfristige Folge von COVID-19 sein könnte. Aber bei Symptomen, die jenseits der typischen Akutsymptomen von COVID-19 sind, da muss man sich schon die Frage stellen, welche sind tatsächlich auf COVID-19 zurückzuführen und welche sind vielleicht einfach zufällig dann aufgetreten, Korrelation und nicht Kausation.
Wenn wir die Literatur also jetzt zusammenfassen, kann man Long-Covid aufdröseln in drei Formen von Langzeitfolgen, möglichen Langzeitfolgen. Erstens direkter Schaden, biologischer Schaden, den COVID-19 verursacht, zum Beispiel in der Lunge, Herz-Kreislauf-System und so weiter. Zweitens lang anhaltende COVID-19-Symptome, im Sinne von COVID-19 dauert lang und hat so einen Longtail. Und drittens, das eigentliche Long-Covid, über das die Medien zum Beispiel sprechen. Dieses Syndrom, das nach COVID-19 auftritt und vom Krankheitsbild nicht wie COVID-19 ist. Und hier gibt es im Moment noch viele offene Fragen, wissenschaftlich gesehen auch unklare Dinge.
Dann wollen wir doch gleich mal in diese offenen Fragen hineintauchen.
Machen wir. Zunächst, Dennis, wir haben ja eingangs auch bei der Genese dieses Krankheitsbilds gesehen, Long-Covid im Sinne dieser dritten Definition ist patientendefiniert. Es kommt quasi von unten, bottom-up und nicht top-down aus der Wissenschaft. Das birgt ja gewisse Fallstricke.
Hier muss man vielleicht ein Missverständnis aus dem Weg räumen. Das heißt nicht, dass man hier den Patientinnen unterstellen wollen, dass sie Unrecht haben.
Absolut nicht. Nein.
Aber die Einordnung von Symptomen und die Zuordnung von Symptomen zu einer Ursache, zu einer gewissen Krankheit ist doch etwas komplexer. Und da sollte man doch lieber den Fachpersonen vertrauen.
Das spiegelt sich dann auch in der aktuellen wissenschaftlichen Literatur wider. Die Beschreibungen auch von den Symptomen, der Prävalenz, stützen sich eben auch exklusiv im Moment auf die Selbstdiagnose der Betroffenen. Die kritische Auseinandersetzung auch von kausalen Ursachen, kausalen Ketten, die beginnt eigentlich erst jetzt.
Vielleicht kann man hier mal ein Beispiel nennen. Es gibt gewisse Symptome wie zum Beispiel Müdigkeit oder Kopfschmerzen, die sehr häufig in diesen Umfragen auftauchen und die auch häufig als eines dieser Covid- oder dieser Long-Covid-Symptome genannt werden. Und man muss einfach wissen, sowohl Müdigkeit als auch Kopfschmerzen sind insgesamt häufige Symptome und sind auch Symptome, die ganz viele verschiedene Ursachen haben können. Müdigkeit kann auch einmal aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung, zum Beispiel aufgrund einer Depression, vorhanden sein. Kopfschmerzen sind als eigenes Symptom auch wieder ein Topf mit ganz vielen verschiedenen möglichen Ursachen. Und da wird es ganz schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Was auch unklar ist, wie und warum so viele Menschen von Long-Covid betroffen sind, die eigentlich nicht zu den COVID-19-Risikopatientinnen und Patienten gehören. Zum Beispiel Menschen, die sehr leichte, milde oder komplett asymptomatische COVID-19-Verläufe hatten. oder auch, wie wir in den Medien gesehen haben, jüngere Menschen und Jugendliche. Das passt eigentlich nicht zu Covid-19.
Und das steht auch ein bisschen im Widerspruch zu den Studien, die du vorher genannt hattest. Da scheint sich doch zu zeigen, dass tendenziell das Risiko an an Long-Covid zu leiden oder zu erkranken mit dem Schweregrad des akuten Verlaufs von Covid-19 steigt. Und hier haben wir wie ein bisschen einen Widerspruch.
Der auch wieder daherrühren könnte, dass viele Menschen selber an sich Long-Covid diagnostizieren und es in solchen Einzelfällen nicht immer klar ist, was die kausalen Ursachen tatsächlich sind für die Symptome. Sehr spannend fanden wir auch einen Artikel in der Zeitschrift Stat News mit dem Titel «We need to start thinking more critically and speaking more cautiously about Long-Covid» vom Medizinprofessor Adam Gaffney. Dort beschreibt er, dass in mehreren Untersuchungen bis zu 2/3 der Betroffenen, der Long-Covid-Betroffenen, gar keine Corona-Antikörper hatten. Sie wiesen negative Antikörpertests auf. Und das ist dann doch sehr, sehr überraschend.
Genau, ich finde vor allem diese Zahl von 2/3 negativen Antikörpern sehr beeindruckend. Mhm. Also man könnte natürlich diskutieren, falls es nur irgendwie 10% oder so wären, ja, dass vielleicht ein Teil bereits keine nachweisbaren Antikörper mehr hat.
Solange ist die Pandemie aber jetzt nicht.
Genau, erstens ist die Pandemie noch jung. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass so viele schon wieder keine Antikörper haben. Und eben 2/3 nach einem Jahr ohne Antikörpernachweis, da muss man sich wirklich überlegen, ob man es hier mit einem Krankheitsbild zu tun hat, das auf Covid-19 zurückzuführen ist oder mit einer anderen Problematik.
Oder dass sich die Dinge vermischen, dass es Leute gibt, die tatsächlich an Long-Covid durch Covid-19 verursacht leiden und Menschen, die ähnliche Symptome haben, die aber durch ganz was anderes bedingt sind.
Das scheint für mich durchaus denkbar und plausibel. Es kann natürlich sein, dass es viele Leute gibt, die diverse diffuse Symptome haben und wir haben es schon angetönt, es gibt einen ganzen Sammeltopf an angeblichen Long-Covid-Symptomen und es kann gut sein, dass es viele Menschen gibt, die diese Symptome lesen und sich plötzlich darin wiedererkennen, weil natürlich die Liste an potenziellen Long-Covid-Symptomen so lang ist, dass sich fast jeder Mensch mit unklaren Symptomen darin wiedererkennen könnte.
Hier kommt dann ein sehr wichtiger psychologischer und sozialpsychologischer Mechanismus ins Spiel. Gerade wenn man leidet an Dingen, die vielleicht nicht alle Menschen ernst nehmen, die man nicht benennen kann, man weiß nicht genau, was habe ich, was stimmt nicht mit mir. Und dann sieht man plötzlich in den Medien Long-Covid, das passt einigermaßen, dann sieht man sich darin wieder. Das ist wie eine Katharsis, es ist erlösend. Man hat eine Antwort auf das eigene Leid.
Das Problem daran für mich ist, und das kennen wir vielleicht von anderen solchen ähnlichen medizinischen Problemdiagnosen, das Problem ist, wenn sich die Leute dann irgendwo wiedererkennen in einer Diagnose, die aber auf sie gar nicht zutrifft, dann ist man da auf einer falschen Fährte und die Patienten sind dann fest darauf fixiert. Und wenn man dann quasi die Patienten darin nicht bekräftigt, dann ist man direkt im Konflikt als Arzt. Also es ist dann ganz schwierig, die Patienten da abzuholen. Ein Beispiel, das vielleicht viele Leute auch kennen, ist die große Debatte um die Diagnose des sogenannten Schleudertraumas. Da gibt es ja auch ganz viele Selbsthilfegruppen und Online-Foren und so weiter, wo auch Riesensammeltöpfe an Symptomen aufgelistet werden, die höchst unplausibel sind als Folge einer Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule. Auch hier ist man dann oft mit Patienten konfrontiert, die fixiert sind auf diese Diagnose und die vielleicht eine andere Diagnose haben. Oft sind das chronische Schmerzpatienten, die ohnehin sehr komplex sind in der Diagnose und in der Behandlung, aber die dann wieder abzuholen und auch konstruktiv auf eine Therapie zu bringen, die ihnen auch hilft. Das ist ganz, ganz schwierig.
Es gibt noch eine weitere interessante Erklärung oder These, warum Long-Covid so diffus und unscharf ist. Die Wissenschaftsjournalistin Julia Bellus oder Bilas, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hat auf Vox im April dieses Jahres den Artikel Long-Covid isn't as unique as we thought geschrieben. Und dort beschreibt sie, auch sehr interessant medizinhistorisch, dass offenbar Infektionskrankheiten ganz allgemein, nicht mal nur virale Infektionskrankheiten, Symptome bei einer kleinen Minderheit der Betroffenen verursachen könnten, die ähnlich sind wie das, was wir jetzt bei Long-Covid beobachten.
Genau, und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Und dieses Phänomen ist nichts ganz Neues und nichts besonders Spezielles. Vielleicht mögen sich die einen oder anderen noch daran erinnern, da war mal Sportidol der Schweiz, Roger Federer.
Das heißt, war mal, immer noch.
Er ist immer noch, aber das Ereignis ist in der Vergangenheit.
Ach so.
Da hatte mal ein richtiges sportliches Tief Ende 2007, Anfang 2008, wo er fast ein Jahr, glaube ich, war das, brauchte, um wieder auf sein vorheriges gutes Niveau zu kommen. Mhm. Und da hat sich anschließend auch herausgestellt, dass er wohl an pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt war, also eine virale Erkrankung durch das Epstein-Barr-Virus. Das ist etwas, das man kennt von diesem Virus. Das macht langandauernde solche Fatigue-Symptome, vielleicht auch körperliche Leistungseinbrüche, auch nach der überstandenen Akutinfektion. Also das Phänomen per se, das gibt es.
Sehr spannend. Nun gut, Dennis, zusammengefasst, wir haben gesehen, Long-Covid ist eine fuzzy, eine verschwommene Diagnose. Kausal könnte es auch andere Gründe haben, die zum Krankheitsbild, zu den Symptomen der Betroffenen führen. Was machen wir jetzt mit der Geschichte?
Ja, es ist schwierig. Ich glaube, die Medien sollten wieder mal an ihre Verantwortung erinnert werden. Man sollte nicht nur jede krasse Geschichte publizieren. Ich finde gerade so Einzelfallberichte mit Videodokumentation über irgendwelche Patientinnen oder Patienten, die Long-Covid haben, die lösen natürlich emotional beim Publikum ganz viel aus. Die
geben auch Klicks.
Viele Klicks, genau. Das Problem ist, da ist sehr wenig inhaltliche Auseinandersetzung dabei und das fehlt mir ein bisschen. Also es ist richtig, dass man über Long-Covid redet. Es ist wichtig, dass man diskutiert, dass es Langzeitfolgen gibt. Das wollen wir ja auch gar nicht als solches hinterfragen. Aber man sollte nicht mit irgendwelchen Zahlen rumschlagen, die massiv überhöht sind, und man sollte auch die Symptome wirklich genau und aus wissenschaftlicher Sicht und streng einordnen, was gehört rein, was nicht. Und das ist natürlich die Arbeit, die uns die Wissenschaft teilweise noch schuldig ist. Aber die Medien dürfen nicht die kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung überdecken und ersetzen.
Ganz, ganz wichtig, was wir betonen wollen. Wir wollen mit dieser Diskussion in keiner Weise die Langzeitfolgen und die Gefahr von Covid-19 verharmlosen. Covid-19 hat erwiesenermaßen sehr oft sehr massive Langzeitschäden, und nur schon darum müssen wir alles daran setzen, diese Pandemie möglichst wirksam, möglichst schnell in den Griff zu kriegen.
Genau, und auch hier ist natürlich wichtig zu sagen, dieser Typ 3 Long-Covid, den wir jetzt besprochen haben, hin oder her, nach einer Covid-Erkrankung, gerade Patientinnen und Patienten, die hospitalisiert waren, die vielleicht auch beatmet waren, die tragen Folgeschäden mit, die sind unumstritten, die Lunge wird irgendwo vernarbt in größerem oder kleinerem Ausmaß, und die körperliche Leistungsfähigkeit bei diesen Menschen ist im Anschluss eingeschränkt und möglicherweise auch bleibend. Und das ist auch für mich ein klares Argument gegen diese ganzen lauten Rufe, die wir jetzt hören, von wegen Jetzt, wo die Risikopatienten geimpft sind, solle man alles öffnen und
jetzt wieder Party machen.
Genau, wir können bis zu 30.000 Patienten pro Tag verkraften. Das sei ja kein Problem. Mhm. Nein, die Schäden werden da sein. Und auch wenn es nur 2% sind, die tatsächlich ein solches Long-Covid haben, 2% von mehreren 10.000 täglich, das sind einfach zu viel.
Rund um Long-Covid gibt es noch viele Ungewissheiten, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Ganz gewiss ist aber, dass wir eure Unterstützung brauchen.
Und die Unterstützung, die könnt ihr uns in Form von vielen, vielen Sternchen auf Apple Podcasts geben.
Einfach so viele wie gehen, egal wie viele es sind.
Oder wenn es runde, klirrende Sternchen sind in Münzform, dann gerne auch auf patreon.com/schlechtberaten.
Die Kasse muss klingelingeling machen. Die Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.schlechtberaten.xyz bei den Infos.
Und wenn ihr etwas zu meckern habt, uns gerne persönlich beleidigen wollt, dann könnt ihr das machen über kontakt@schlechtberaten.xyz.
Anpöbeln geht auch ganz einfach über Social Media. Wir sind auf Facebook, Twitter, LinkedIn.
Somit vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.